Ich habe keine Zeit. Mache ich später.
Ist doch eh klar, brauche ich nicht dokumentieren. Das weiß doch jeder. Also solche Sachen sind ganz, ganz typische Fehler, die passieren. Oder aber es ist einfach stumpfe Unkenntnis oder Unwissenheit, dass jemand das einfach noch nicht auf dem Schirm hatte.
Unboxing IT, ein Podcast von DataGroup.
Hi und herzlich willkommen zu Unboxing IT zusammen mit Melli
und Froni.
Heute haben wir Mareike Glanz eingeladen, eine Kollegin aus der Data Group Operations Einheit. Aktuell beschäftigt sie sich vor allem mit dem Thema Risk Management, ITSM und internen Trainings für Best Practices der Rahmenwerke.
Genau, Mareike ist also ein wahres Multitalent im Compliance-Bereich. Genau deswegen haben wir sie heute zu uns geholt und ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge rein. Ja, Mareike, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, dankeschön.
Hi Mareike, auch von mir. Herzlich willkommen zum Podcast.
Ja, ich bin gespannt. Mein erstes Mal.
Ja, das wird. Genau, wir hatten uns im Vorfeld ja schon mal ganz grob über die Themen ausgetauscht. Und da hast du mir erzählt, dass der Mensch eins der größten Risikos im Compliance-Kontext ist. Beziehungsweise vielleicht auch im Kontext standardisierter IT-Services wie in der Corebox. Warum ist das so?
Tatsächlich, weil es so ist, wir haben technisch ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, was wir machen können und wie wir überwachen können. Wir können alles zertifizieren und unsere Systeme machen tatsächlich immer genau das, was wir denen eigentlich vorgeben. Also wenn ein Arbeitsschritt technisch irgendwie definiert ist, automatisiert ist, was auch immer, dann passiert genau das, was wir gedacht haben, was passieren soll. Wenn der Plan gut war, ist alles paletti. Das schwächste Glied ist tatsächlich immer der Mensch, weil irgendwer will nur helfen, will nett sein. Oder jemanden nicht zu lang warten lassen oder sonst irgendwas. Oder ist einfach mal vergesslich. Ich meine, das ist ja nur menschlich. Manchmal ist es auch einfach, dass man keinen Bock hat, keine Lust und sich so ein bisschen vor irgendwie ein bisschen extra Arbeit scheut. Und das ist genau das, wo die Schwachstelle Mensch sozusagen sofort zugreift. Und da haben wir das Risiko, dass unsere Compliance-Themen auch den Bach runtergehen. Weil natürlich sind die Aufgaben, die wir da haben, unbequem, nervig und auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so klar, warum man die unbedingt machen sollte. Und das ist dann das, wo der Mensch dazu tendiert, sich mal nicht an die Regeln zu halten.
Wir haben jetzt ja alle unsere Verhaltensmuster, Verhaltensweisen. Welche führen denn im Alltag heutzutage am meisten zu Verstößen im Bereich Compliance?
Ich habe keine Zeit. Mache ich später. Ist doch eh klar, brauche ich nicht dokumentieren. Das weiß doch jeder. Also solche Sachen sind ganz, ganz typische Fehler, die passieren. Oder aber es ist einfach stumpfe Unkenntnis oder Unwissenheit, dass jemand das einfach noch nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, die meisten Compliance-Verstöße, die wir so sehen, die sind gar nicht bewusst, dass das jemand absichtlich macht oder dass das billigend in Kauf genommen wird, sondern das ist einfach versehentlich. Unser großes Glück ist natürlich, wir müssen nicht alles selbst im Kopf haben, sondern man kann so mit Tools arbeiten und dann unterstützen, dass die Tools uns unterstützen, dass zum Beispiel eine Meldung aufploppt. Hey, da ist was zu tun oder wir müssen hier mal drauf gucken oder wir müssen das dokumentieren. Oder aber unsere Systeme bremsen uns ein, wenn wir irgendwelchen Unsinn machen, zum Beispiel unsere Security-Vorgaben versuchen zu umgehen und die Systeme unterbinden das einfach recht effektiv.
Wie baut man denn in einem Unternehmen jetzt wirklich eine Compliance-Kultur auf? Also vielleicht vor allem eine, die über Pflichtschulungen hinausgeht und die im Alltag dann auch wirklich umgesetzt werden kann.
So, jetzt komme ich wieder mit den Allgemeinschauplätzen. Ne? Es ist wie immer mit Menschen. Als erstes mal, mach es bitte einfach. Mach es praxisnah. Und verankere es schön ins tägliche Doing und mach es so, dass es leicht umzusetzen ist. Dann kommen wir natürlich auch wieder in die Tool-Unterstützung. Dann haben wir es schon mal technisch und organisatorisch die Voraussetzungen, damit die Leute das auch machen und damit das auch klappt. Und ich empfehle ganz, ganz hart, immer so ein paar Kümmerer zu haben. Also jemanden, der erinnert, nachverfolgt und all sowas macht, damit das auch wirklich passiert, was wir haben wollen. In der Praxis haben wir bei uns in der Data Group tatsächlich Koordinatoren für verschiedenste Themen. Das fängt an bei Changes, das geht weiter über unser internes Kontrollsystem und viele andere Prozesse auch, wo einzelne Ressourcen wirklich drauf sitzen und die ganze Zeit im Blick haben und gegebenenfalls bei Zeiten erinnern und dafür sorgen, dass der große Papierberg bearbeitet wird. Das hilft ganz enorm. Und wieder mal, wir reden von Menschen. Wir haben ganz viele Menschen, die wollen zumindest mal grundsätzlich verstanden haben, warum sie diese Sachen machen müssen, also warum man jetzt Aufwand betreiben muss, warum man jetzt hier schreiben muss, warum man dokumentieren muss. Und wenn das einmal verstanden ist, wenn das Verständnis da ist, dann verstehen die Leute auch, was sie da tun Und dann bringt es meistens sogar Vorteile mit für die Kollegen. Das finden die eigentlich dann sogar gut.
Wenn jetzt ein Unternehmen bis zu dem Punkt sich noch nicht so ganz mit der Thematik auseinandergesetzt hat, aber jetzt damit loslegen will, Compliance im Unternehmen aufzubauen, was wären denn aus deiner Perspektive die ersten, sagen wir mal, 3 Schritte, die man beachten muss oder angehen sollte?
Bevor ich zu den 3 Schritten komme, ich glaube nicht, dass Unternehmen noch nichts haben. Also dieses noch gar nicht in Compliance unterwegs zu sein, das glaube ich nicht. Meistens ist schon irgendwie was da. Es geht damit eigentlich gar nicht mehr darum, dass wir Compliance umsetzen wollen, sondern ums Formalisieren. Und da sind dann die typischen Anlässe, also gerade jetzt aktuell natürlich mit der NIS 2 oder mit irgendwelchen speziellen Kundenanfragen aus irgendwelchen Bedarfen wie Banking oder sowas. Oder einfach, dass man rechtlich Dokumentation zeigen muss. Und dann ist da der beste Start tatsächlich ein gut aufgestelltes Managementsystem aufzubauen. Typischerweise sowas wie ein IT-Service-Management-System. Wir haben es in der ISO 20.000 zum Beispiel drin oder unser Security-Management-System, also Information-Security-Management-System, wie wir es in der 27001-Zertifizierung auch immer haben müssen. Und dann geht's ganz einfach. Dann sind die Schritte tatsächlich die 3 ersten Schritte. Zielbild klären, gucken, was wir wollen. Dann den aktuellen Stand tatsächlich verstehen und auch erfassen. Das ist echt erstmal Papiertigerarbeit, weil das Fachliche ist ja meistens schon da. Wir tun ja meistens das Richtige. Wir müssen es nur formalisieren. Und dann müssen wir diese Sachen, die wir da haben, uns anschauen und kontinuierlich verbessern. Und da ist dann wirklich ein Schritt nach dem anderen und immer wieder weiter verbessern angesagt. Lieber schrittweise als in einem so einen großen Knall, weil dann hat man zwar einmal diesen Wow-Effekt, aber da hält sich auf lange Sicht dann keiner mehr dran. Ich hätte allerdings noch eine Alternative. Google einfach mal nach Data Group Compliance as a Service. Da findet man auch eine ganz tolle Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Auf jeden Fall eine gute Empfehlung.
Jetzt hast du ja gerade schon übers Dokumentieren gesprochen. Was ist denn der Unterschied zwischen Policies und Leitplanken und Dokumentationen, die dann im Zweifel gar keiner liest oder die einfach in Anführungsstrichen langweilig wirken?
Die Anzahl der Seiten. Also ganz klar die Anzahl der Seiten. Informationen sollten wirklich so knapp gehalten werden, wie es geht, verständlich sein und auch wirklich gut erreichbar sein, irgendwo zentral, zentrale Ablage, bei jedem auf dem Schreibtisch, wie auch immer. Und dann vernünftig gut kommuniziert, entsprechend bekannt gegeben und den Leuten auch erklärt werden, weil da die Kultur da auch ein großer Faktor ist. Aber dieses kurz und knapp ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Ich bin auch ein ganz, ganz, ganz großer Freund von Recycling. Das heißt, nicht für jeden Kontext und jedes Vorhaben, was wir machen, brauchen wir immer sofort etwas Neues. Das ist immer so der erste Reflex, dieses Reflexdokumentieren. Sondern wenn wir irgendwas Neues haben wollen, eine Norm, eine Vorgabe, eine Regulatorik einhalten wollen, dann wird immer wieder das Gleiche gefordert. Also die Systeme fordern von uns, dass wir einen Plan haben für sowas wie Verbesserungen, für Risiken oder für wie reagieren wir auf bestimmte Ereignisse. Und da müssen wir eigentlich immer wieder das Gleiche zeigen, dokumentieren und eine Vorgabe zu haben. Und dementsprechend das, was wir eh schon dokumentiert haben, vielleicht für ein bestimmtes Thema, für einen bestimmten Kunden, für ein bestimmtes Umfeld, das können wir nehmen und einfach vom Kontext her ein bisschen erweitern, nochmal prüfen, stimmt die Formulierung noch und dann können wir es wieder sagen, so, das ist jetzt für alles gültig. Und dann ist es auch viel, viel leichter für die Leute, das zu verstehen und auch anzuwenden.
Wie schafft man es denn da, die Waage zu halten? Du hast jetzt gerade gesagt, möglichst kurz und übersichtlich gestalten, aber natürlich muss es ja in bestimmtem Maß auch detailliert aufgelistet sein oder die Vorgaben müssen bestimmt detailliert sein. Wie schafft man es jetzt da, ein gutes Mittelmaß zu finden?
Puh, das kommt ganz drauf an. Also man muss sich immer den Kontext überlegen, weil steuern wir ein Atomkraftwerk, brauchen wir viel, viel mehr Vorgaben, als wenn wir über die Hackordnung im Sandkasten reden.
Gutes Beispiel.
Ich finde, das ist ganz schwer, ein allgemeines Maß festzulegen. Deshalb ist die Frage echt gemein. Also, ganz klein anfangen. Nur das Allernötigste, was zum Beispiel eine Vorgabe, eine Norm oder irgendwo eine Anfrage auch wirklich gefragt hat. Also wirklich fangen mit dem absoluten Minimum an, was nur diese Anfangsbedingungen erfüllt. Das mag einfach sein, das mag ganz, ganz knapp sein. Das kann nur in wirklich einfachen Formen sein. Und dann lieber weiter aufbohren. Wenn die Mitarbeiter dabei verstanden haben, warum sie das Ganze erfassen sollen, warum sie etwas tun sollen, warum sie sich an diese Vorgabe von uns halten sollen, dann fällt das den Mitarbeitern auch leichter. Dann können wir es auch knapp fassen, weil die sowieso wissen, was sie machen sollen. Und dann brauchen sie nur noch ein bisschen Anleitung für die Formalismen. Und damit machen wir den Mitarbeitern das Leben natürlich auch leichter und nicht mehr so viel Bürokratie darüber. Ich finde es übrigens interessanter, wenn man hingeht zwischendurch mal, das Ganze wieder auf den Prüfstand stellt und wieder Bürokratie abbaut. Das ist aber wesentlich schwerer. Also tatsächlich hinzugehen und so Sachen einfach auch mal wieder einzukassieren, die vielleicht in guten Ambitionen mal festgeschrieben wurden, was man alles tun und dokumentieren soll, aber die einfach viel zu viel sind und die keiner mehr liest.
Jetzt ja gerade auch im Bereich Compliance kann man das Sprichwort ganz gut bringen mit Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In dem Fall würde ich mal Richtung das Kontrollsystem gehen. Was genau macht denn das zentrale interne Kontrollsystem aus und wie hilft es denn konkret dabei, dass alle Vorgaben eingehalten werden?
In so einem internen Kontrollsystem fängt man eigentlich damit an, dass man sich selber Vorgaben macht und auch eine Vorgabe darüber, wie man prüft, dass diese Vorgaben eingehalten sind. Und dieses Kontrollsystem soll mir eine Sicherheit zuerst mal verschaffen, also als Unternehmen, dass wir uns an unsere eigenen Spielregeln halten und unsere Zielerreichung damit schaffen. Und dann, wenn man das aber zentral prüft, kontrolliert und am besten noch einen Wirtschaftsprüfer hinterher das auch überprüfen lässt, dann kann man aber auch nach außen hin zeigen, okay, wir haben ein internes Kontrollsystem, wir wissen, was wir tun und wir halten uns auch an unsere eigenen Vorgaben und ihr könnt euch auch sicher sein, dass wir auch uns immer an diese Vorgaben halten und damit schafft man natürlich auch so eine Sicherheit für unsere Kunden, dass sie dann auch sicher sind. Wenn wir sowas nicht hätten, dann bräuchte man eigentlich ganz platt gesagt einen Chef, der alles weiß, alles kennt und immer die Fäden in der Hand hält. Das geht in einem kleinen Unternehmen, geht das super. Aber bei großen Unternehmen funktioniert das natürlich nicht mehr so. Wir können jetzt nicht unsere Geschäftsführer darauf verpflichten, dass sie jedem von uns auf die Finger gucken. Unser IKS stellt halt sicher, dass wir sicher sind, dass wir unsere SLAs halten können, dass der Betrieb auch vorbereitet ist auf mögliche Ausfälle und dann entsprechende Mechanismen hat, wie zum Beispiel ein Backup oder sonst irgendwelche Reaktionen, damit diese Ausfälle auch möglichst wenig Schwierigkeiten bereiten und wir dann zeitnah auch Überbrückungspläne haben, die greifen und die auch funktionieren, die wir dann auch getestet haben. Und wenn wir Engpässe in unserer Infrastruktur bei unseren Leuten oder sonst irgendwas haben, können wir zeitnah das erkennen und entsprechend mitigierende Maßnahmen sofort initiieren und damit auch das Ausmaß des Schadens super minimal halten.
Du hast jetzt schon ein paar Beispiele dafür gegeben, wie die Prozesskontrolle in der Praxis funktioniert. Vielleicht kannst du uns nochmal abholen, wie genau Informationen gesammelt, regelmäßig überprüft werden und dann auch erkannt wird, wo dann nachgesteuert werden muss.
Als erstes Mal müssen die Vorgaben klar sein. Davon haben wir ja auf jeden Fall genug. Wir haben jede Menge Normen, wir haben Zertifizierungen, wir haben Testate und da kommen ganz gute Anhaltspunkte raus. Da wird uns eigentlich relativ klar gesagt, was wir machen sollten, was wir haben sollten, was wir zeigen können sollten. Und dann müssen wir Kontrollmechanismen haben, die müssen gut definiert sein. Bei uns ist es zum Beispiel im IKS so aufgebaut, dass die Kontrollen, die wir wirklich durchführen wollen, detailliert beschrieben sind und dass sie dann in Form von, bei uns sind es Tickets, abgearbeitet werden, dass die dann wirklich regelmäßig mit einer bestimmten Frequenz bearbeitet werden können. Da kommt dann natürlich auch gerne Automatismen ins Spiel. Zum Beispiel überlegen wir uns bei der Planung ganz genau, wie oft und wann müssen wir denn eine Kontrolle haben? Wie viel Kontrolle brauchen wir hier? Vielleicht im Monat, vielleicht quartärlich, vielleicht auch nur einmal im Jahr. Und wir müssen uns auch überlegen, müssen wir alles nochmal betrachten? Müssen wir da ganz sicher sein, dass da alles richtig gelaufen ist? Oder reicht es, wenn wir eine schöne Stichprobe ziehen? Und dann wird tatsächlich umgesetzt. Das heißt, die Arbeit wird gemacht. Das müssen wir sowieso tun. Aber dann wird auch das, was wir gemacht haben, kontrolliert. Und es wird auch kontrolliert, dass die Kontrolle stattgefunden hat. Also die Prüfung der Kontrolle ist auch nochmal ein extra Schritt, damit wir sicher sind, dass das alles auch stimmig ist. Also in der Praxis, arbeiten macht man jeden Tag, logisch. Dokumentieren auch und Tickets eigentlich auch. Und dann machen wir regelmäßig nochmal sozusagen den Review darüber, ob das auch alles so geklappt hat, ob die Kontrollen auch alle gemacht wurden, ob das bestätigt ist und ob jeder auch seine Hausaufgaben gemacht und die Formalismen eingehalten hat. Wenn da mal was auffällt, wenn man das früh macht und regelmäßig macht, kann man da ja nachhaken. Dann erinnert man sich, oh, letzte Woche habe ich ja und ich dokumentiere noch schnell nach. Wenn ich das nach einem Jahr frage, dann weiß das keiner mehr. Bei uns kommen dann jährlich die Wirtschaftsprüfer, die dann auch tatsächlich formal nochmal bestätigen, dass diese Kontrollen ordnungsgemäß stattgefunden haben und dass die Ergebnisse, die da rausgekommen sind, auch so sind, wie wir sie erwartet haben.
Um dann auch nicht jedes Mal bei Null neu starten zu müssen, ist ja schon so eine nachhaltige Umsetzung was sehr Wichtiges. Wie verhindert man denn, dass Compliance nur aus Ad-Hoc-Aktionen besteht und schafft stattdessen eine nachhaltige Umsetzung mit echtem Vertrauen?
Ich finde, wir sollten alle ein bisschen mehr zum Kind werden. Man muss so ein bisschen das Kind in sich wiederfinden, so ein 3-4-jähriges Kind, das fragt immer wieder, warum. Und das Gleiche sollten wir auch tun. Also, warum wollen wir das tun? Nur wenn wir wissen, warum wir etwas tun, dann machen wir es auch richtig. Das Warum hilft auch der Motivation, weil das nicht nur sagt, du musst das jetzt machen, sondern das erklärt auch die Motivation dahinter und warum wir diese Vorgabe jetzt machen müssen. Und es klärt auch dann, wenn die Vorgabe vielleicht ungenau erscheint und man so bei der Vorgabe allein denkt, hä? Dann kann man da aus dem Warum auch ganz viel ableiten und das entsprechend machen. Der zweite Schritt ist dann immer Schulung. Richtig viel Leute schulen, Integration schaffen und auch die Awareness schaffen, dass diese Vorgaben einzuhalten sind und dass die wichtig sind. Und auch da wieder das Warum erklären. Und der dritte Schritt, immer schön einfach halten. Einfach wird einfach viel, viel besser akzeptiert und dann werden die Menschen das auch viel, viel einfacher mit uns tragen.
Sehr gut. Ja, Mareike, wir haben es im Intro schon gesagt, du bist jetzt schon ein paar Jährchen im Compliance-Bereich tätig. Was war denn für dich ganz persönlich ein Moment in der Praxis, in dem du gesehen hast, dass Compliance auch wirklich funktioniert und nicht nur auf dem Papier steht?
Puh, das ist schwer. Compliance ist ja eigentlich die Abwesenheit von Non-Compliance. Das heißt, solange ich nichts höre, ist es eigentlich alles gut. Also am liebsten mag ich die Momente, wenn ich keine Arbeit habe. Dass unser Compliance-System so richtig, richtig rockt und dass das richtig funktioniert, dass auch unsere Systeme funktionieren, das merken wir zum Beispiel dann, wenn wir mit Kundenanfragen oder Kundenaudits zu tun haben und quasi auf Knopfdruck schon sagen können, ja, das wissen wir, das haben wir, hier sind übrigens unsere Vorgaben, hier ist die Dokumentation und übrigens, falls du uns das nicht glaubst, wir können das sogar beweisen. Und dass das schon ziemlich gut läuft, haben wir jetzt zuletzt tatsächlich bei der NIS 2 gemerkt. Das ist jetzt, glaube ich, bei allen Unternehmen gerade ein großes Thema. Nachdem es lange Verzögerungen gab, bis das endlich durch die Gesetzgebung gegangen ist, ging es dann ja los. Und dann war auf einmal sehr, sehr viel los. Alle Leute rannten rum wie die Hühner und wollten mal eben schnell NIS 2 fertig sein. Wir haben den Abgleich gemacht und eigentlich nur noch grüne Häkchen gesetzt, weil eben unser zentrales System genau die Anforderungen schon abdeckt. Man musste alles nochmal lesen und prüfen und eigentlich nur noch eine Art neues Mapping machen. Und dann war das eigentlich ganz easy. Also das war wirklich, man bereitet sich vor auf monatelange Arbeit für NIS 2 und denkt sich, fertig, 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 okay, und jetzt? Das fand ich schon ganz cool und so haben wir es tatsächlich immer wieder, wenn wir neue Sachen einführen, dass es überraschenderweise viel, viel einfacher ist, je mehr man tut.
Also Chapeau, ich habe noch niemanden so von der NIS 2 Umsetzung sprechen hören, wie jetzt bei dir. Also das finde ich sehr positiv tatsächlich. Man muss nicht immer nur, wie sagt man, den Teufel an die Wand malen, sondern eigentlich kann es einfach sein, ne? Ja, Vorbereitung ist da alles.
Ich finde ja auch, diese ganzen Themen sind ja auch wichtig. Und die ganzen Vorgaben, die da drin stecken, sind ja alle richtig. Die kommen ja nicht irgendwo, weil jemand uns gerne quälen möchte, sondern das ist ja, die Vorgaben kommen ja aus einem guten Grund daher. Die sind nur formalisiert in sehr, sehr bürokratisches, deutsch gefasste Vorgaben, wie man eigentlich sowieso handeln sollte.
Genau, aber genau deswegen haben wir jetzt den Podcast zur Compliance-Staffel. Wir versuchen genau diese bürokratischen Vorgaben so ein bisschen lockerer aufzuschlüsseln und da hast du uns jetzt heute schon gut weitergeholfen. Vielen Dank, Mareike, dass du da warst.
Und danke für deine Zeit und deinen Input vor allen Dingen.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Ciao.
Tschüssi.
Tschüss.
Ja, heute haben wir erfahren, dass der Faktor Mensch ja auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt ist im Bereich Compliance.
Genau, und Compliance klingt vielleicht im ersten Moment langweilig, ist es aber doch nicht. Ich glaube, das konnten wir heute ganz gut aufzeigen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Wir sind zu finden auf allen gängigen Podcast-Playern. Schaut gerne vorbei. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.